Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderspezial-Superfolge der Selbsthilfegruppe Politik. Heute mit unserem Wahlspezial zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und wir haben uns die absoluten Top-Experten dazu geholt. Der eine lebt jetzt eigentlich doch auch nicht mehr. Nee, doch, du lebst in Tübingen, genau. Tübingen.
Ja, ich lebe in Tübingen.
Du kamst aber auch woanders her, richtig?
Ich kam aus Berlin, ja.
Ja, genau. Aber du bist jetzt der absolute Superexperte für Baden-Württemberg. Und also die Rede ist natürlich von Morin, ihr habt den gerade schon gehört. Und unser Experte für Rheinland-Pfalz, wie könnte es anders sein, ist Daniel, denn der lebt in Österreich. Das ergibt Sinn. Ja, und meine Wenigkeit hört auf den Namen Cedric. Und wir drei begrüßen euch zu dieser Sonder-Super-Wahl-Folge, wo wir so ein bisschen uns auf diese Wahl so ein bisschen einheizen wollen. Was schwierig fällt, also mir persönlich schwierig fällt, weil ich das Gefühl habe, dass bei beiden Wahlen ziemlich eindeutig ist, also wenn jetzt kein großes Wunder passiert, dass die amtierenden beiden Ministerpräsidentin und Ministerpräsident, dass die auch anschließend noch ihr Amt fortführen werden. Das kann man, glaube ich, fast schon sicher sagen. Die interessante Frage ist vielmehr, ob sich die Koalitionspartner ändern werden und wenn ja, inwiefern. Und deswegen sind so diese politischen Farbenspielchen und die Personalspielchen nicht ganz so interessant. Und wir haben gedacht, beschäftigen wir uns doch mal mit dem Inhalt. Und wir haben uns folgendes Konzept überlegt. Wir haben den Wahl-O-Mat aufgemacht. Also ich habe den Wahl-O-Mat aufgemacht. Morin und Daniel sind herzlich eingeladen, den Wahl-O-Mat auch aufzumachen. Und haben uns überlegt, wir gehen einfach mal diese Fragen durch oder diese Thesen durch, die einem ja im Wahl-O-Mat angezeigt werden oder vorgeschlagen werden. Und überlegen, ob wir zustimmen oder ablehnen würden und oder ob wir da vielleicht auch verschiedene Meinungen haben und gucken dann, was mal so rauskommt und wie wir da so durchkommen. Kurz zum Hintergrund, der Wahl-O-Mat ist ja ein Angebot der Bundes- bzw. der beiden Landeszentralen für politische Bildung. Das sind, ja, wenn man so will, Behörden oder eben Ämter, die aber auch politisch unabhängig sind, also öffentlich-rechtliche Einrichtungen, wenn man so möchte, die diesen Wahl-O-Mat, den es ja jetzt, glaube ich, auch schon eine ganze Weile gibt, der so ein ziemlicher Standard gewesen ist, geworden ist in deutschen Wahlen, die den jetzt zu Bundestags- und auch Landtags- und Europawahlen jetzt schon, ich weiß gar nicht wie lange, regelmäßig anbieten und der ja eine Orientierungshilfe sein soll zu der jeweiligen Wahl. Und der Wahl-O-Mat sagt auch nochmal, ich bin keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Seid ihr beiden bereit? Habt ihr den Wahl-O-Mat auch aufgemacht oder soll ich alleine durchgehen? Brauche ich ganz kurz das Feedback von euch beiden?
Ich habe ihn da. Machen wir den von Baden-Württemberg zuerst oder den von Rheinland-Pfalz?
Ich würde sagen, da du in Baden-Württemberg wohnst und da Baden-Württemberg auch das größere Bundesland ist, mit mehr Einwohnern, machen wir erst den von Baden-Württemberg.
Aber mit weniger Weinreben. Das.
Mit weniger Weinreben. Reben ja. Oder reden?
Reben.
Ich glaube auch mit weniger Weinreden.
Ja, das kann auch gut sein, ja.
Okay, das schönste Bundesland südlich von Thüringen. Baden-Württemberg. Der Wahl-O-Mat. Die erste These, die einem dort vorgeschlagen wird, ist, das Land soll allen Schülerinnen und Schülern kostenlose digitale Endgeräte zur Verfügung stellen. Marin, siehst du das so?
Ha, das ist erstmal, mein erster Gedanke dazu ist, was ist ein digitales Endgerät, beziehungsweise was wird damit gemeint?
Fitnessarmband.
Ja, mein Großvater hat eins und er schwört darauf.
Auf ein Fitnessarmband jetzt?
Ja.
Okay.
Es ist halt, ich würde da schon sagen neutral, denke ich, weil, also ich weiß ehrlich gesagt, wir hatten an der Schule einen Prof, der wollte mit uns iPods im Unterricht inkludieren. Das war dann exkludierend für die Leute, die nicht Apple-Geräte hatten. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob Digitalisierungspriorität Nummer 1 ist, dass jetzt jeder Schüler ein Tablet bekommt, wobei ich das schon praktisch finde zum Arbeiten, ein Tablet, aber ich bin mir da nicht sicher, to be honest.
Daniel, wie sieht es bei euch aus? Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, das ist in Deutschland so ungefähr die These oder die Forderung Nummer 1, wenn es um das Thema Digitalisierung und Schulen geht. Überall wird immer als allererstes gefordert, alle sollen doch erstmal ein Tablet bekommen oder sogar ein iPad.
Naja, also ich würde meinen, das ist auf jeden Fall eine bessere Maßnahme als ein 3-Jahres-Abo für den digitalen Brockhaus, aber das nur so nebenher. Aber
welches Land war das nochmal?
Auch die Frage, welches Gerät das sein soll, und ich glaube auch nicht, dass alle diese Geräte benötigen würden. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Sinn macht für Familien, die sich, wenn sie denn mehrere Geräte benötigen, sich diese nicht leisten können. Also an sich finde ich das eine gute Sache.
NRW sogar. Das mit dem digitalen Brockhaus war unsere hochgeschätzte FDP-Bildungsministerin Yvonne Gebauer hier in Nordrhein-Westfalen. Die offenbar noch nie auf Wikipedia war. Zurück zu den Endgeräten. Ich finde Daniels These schon gar nicht so schlecht. Ich finde ganz wichtig, finde ich, dass es Geräte sind, die zugänglich sind, also dass es eben gerade keine Apple-Geräte sind. No offense, jedem seine Wahlfreiheit, wenn er unbedingt Apple-Geräte nutzen möchte, soll er das machen. Aber ich finde, in der Schule sollte man sich auf ein System einigen, das preiswerter und kompatibler ist mit mehr Möglichkeiten. Und ich finde auch, man sollte auf jeden Fall jetzt nicht einfach quasi so mit dem Hubschrauber, wie man so schön sagt, einfach auf alle irgendwelche Tablets regnen lassen, sondern man sollte, glaube ich, gezielt sich angucken oder halt abfragen, am Anfang des Schuljahres sozusagen, so nach dem Motto, so liebe Eltern, wir arbeiten hier digital, wir benötigen dafür, dass das Kind einen Computer hat oder ein Tablet. Und wenn Sie jetzt zwar vielleicht einen Computer haben, aber den jetzt nicht die ganze Zeit dem Kind zur Verfügung stellen können oder einfach gar kein Tablet oder nicht das Gerät haben, was quasi die Forderungen erfüllt, dann kreuzen Sie hier Nein an oder Ja an oder wie auch immer das Formular aufgebaut ist, und dann kriegen Sie eins als Leihgerät gestellt.
Deutschland, also, deine Formulare.
Ja, sorry, aber man wird es ja irgendwie so machen. Also wie willst du es sonst umsetzen? So? Ja. Man kriegt ja auch Schulbücher ausgeliehen. Oder man hat in der Vergangenheit Schulbücher ausgeliehen bekommen auf diese Art und Weise. Und wieso sollte man jetzt nicht auch Geräte so verleihen? Man muss halt dann bei der Gerätewahl darauf achten, dass es welche sind, die das so ein bisschen auch aushalten, dass man sie über 2, 3, 4 Jahre auch dann verleiht. So, jetzt mal. Und ganz wichtig wäre mir persönlich, dass du nicht auch einfach nur quasi sagst, so, jetzt hat jeder hier sein Tablet oder seinen Computer oder was auch immer oder sein Laptop, sondern ganz wichtig wäre mir auch, dass an den Schulen IT-Systeme installiert werden, die so sind, dass man auch sagen kann, okay, du hast da deinen Account von der Schule, wo du deine Dateien, die du quasi alle so für den Unterricht brauchst, alle in die Cloud hochlädst, und du kannst dann halt dir das zu Hause am Computer deiner Eltern runterladen und dich da einloggen, oder du loggst dich irgendwo im Aufenthaltsraum in der Schule ein, oder du loggst dich auch am Wochenende, wenn du bei Oma und Opa im Urlaub bist, bei denen am Computer ein oder in deren Internet sozusagen. Also das fände ich wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, hier hast du dein Gerät und jetzt mach, sondern dass man auch die Infrastruktur dahinter aufbaut und es halt einfach möglich macht, dass Schüler lernen können, ohne ständig Hefte, College-Blöcke und sogar Bücher durch die Gegend zu schleppen. Also meine These wäre, stimme zu, weil ich die These schon so verstehe, dass es darum geht, Schüler mit Geräten auszustatten. Und wir können jetzt natürlich wortklauberisch sein und sagen, naja, okay, allen Schülerinnen und Schülern brauchen jetzt vielleicht nicht ein neues Tablet oder so, aber zur Verfügung stellen, die Möglichkeit sollte da sein. Also ich würde zustimmen. Moran, wie siehst du es? Darf ich auf Zustimmen klicken? Oder?
Ja,
Du kannst ja auch bei dir auf neutral.
Ich habe bei mir auf neutral geklickt, jetzt ist es.
Alles klar. Gut. Hier, okay. These 2. Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen. Daniel, siehst du das auch so?
Also grundsätzlich muss ich schon voranstellen, ich bin kein Experte für dieses Thema. Das nur so nebenher natürlich, aber ich denke schon, dass wir ein Enddatum brauchen, natürlich. Aber wo dieses Enddatum dann konkret liegt, da möchte ich mich gar nicht so konkret festlegen. Also gab es ja auch auf EU-Ebene den Vorstoß mit mehreren Ländern, jetzt inklusive Österreich war ja auch dabei. Da gab es sehr unterschiedliche Vorschläge von 2040, glaube ich, und Norwegen, das 2025 vorgeschlagen hat. Aber wenn, dann sollte man sich, glaube ich, schon in diesem Fall auf eine entweder nationale oder europäische Lösung einigen, sofern sie nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
Also man kann ja so ein bisschen attestieren in dieser These, Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, ist natürlich die Position, dass das auf Bundesebene dann oder sogar auf Europaebene auch durchgesetzt wird. Ich kann ja schon mal meine Position vorab verraten. Also ich finde, 2035 ist eine gute Zahl. Ist eine Zahl, die auch in der Europäischen Union schon von mehreren Ländern so gedroppt und teilweise auch implementiert wurde. Und es geht halt auch nicht einfach nur darum, dass man sich random irgendeine Zahl aussucht, sondern man muss sich ja beim gesamten Klimaschutzmanagement immer quasi die Gesamtrechnung angucken und die Überlegung, wie kommt man bis 2050 oder besser noch ein bisschen vorher auf Netto Null. Und die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren zu verbieten, das muss man ja immer im Hinterkopf behalten, heißt ja nicht, dass ab dann keine CO2-Schleudern mehr auf den Straßen sind, sondern das heißt, dass ab dann keiner mehr neu zugelassen werden. Das heißt, dass auch 5 Jahre nach 2035 noch jede Menge Diesel und Benziner unterwegs sein werden, weil man sich ja jetzt auch nicht alle 3 Jahre ein neues Auto kauft. Also jedenfalls die meisten nicht. So. Also ich würde der These schon zustimmen. Vor allen Dingen, weil ich die Grundintention auf jeden Fall richtig finde. Moran, ist das nicht auch so eine klassische grüne These, wo man also, ja sagt? Und
ich werde da, die Frage ist für mich überhaupt nicht schwierig. Es ist definitiv ein Ja.
Gott, dachte ich mir.
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat sich massiv dafür eingesetzt, dass die Ladeinfrastruktur für Elektroautos verbessert hat. Das ist auch gerade wichtig, weil Baden-Württemberg, das ist Fläche. Das ist nicht, dass du hier überall Städte hast, wo du einfach hoch ausgebaute Tankstelle hast, die auch so ein Ladedings hat, wie du das teilweise in NRW hast. Und das, so die SPD möchte ja den Verkehr, glaube ich, den Autoverkehr hier halbieren oder so bis 2030 oder so. Und wir wollen auch massiv wir wollen massiv das ausbauen, dass sich das Autoländle ein bisschen verkehrstechnisch diversifiziert. Und ich glaube, das ist auch ein Maßstab, der komplett realistisch ist und wo die Autoindustrie das eigentlich auch im Blick hat. Denn in vielen Zuliefererländern, ne, sehr viele Autos werden hier in Baden-Württemberg gebaut, aber nicht alle werden hier gefahren. Viele Länder haben schon, China hat eine Quote für Elektroautos bei der Zulassung. Andere Länder haben auch beschlossen, wann sie aus den Verbrennern rausgehen wollen. Kalifornien hat jetzt auch ein Aus für den Verbrenner schon. Das heißt, auch klassische Autoorte, ne, werden.
Meinst du, ja.
Eben. Hm. Das ist eine Zeitenwende.
Ja.
Und für mich ist es eigentlich auch klar, wenn wir diese Autoindustrie, mit der mehrere hunderttausend Jobs verbunden sind, ich habe einen Kumpel, der arbeitet bei VW, also den würde das konkret auch betreffen hier, wenn wir die hier erhalten wollen, dann machen wir das nicht so, wie Rülke sagt, dass wir hier irgendwie den Verbrenner noch erhalten müssen, sondern dass wir in die Zukunft gehen und gucken, welche Autos werden in 20, 30, 40 Jahren auch noch fahren und da die Forschung und unser Know-how eben darin verwenden, genau.
Ach, Krülke ist von der FDP. Okay.
Ja.
Okay. In Baden-Württemberg soll die Mietpreisbremse abgeschafft werden. Dazu der Background bei der Mietpreisbremse. Das ist ja das Bundesgesetz, das zur Mietpolitik eingeführt wurde vor, ach, lasst mich lügen, so 2, 3, 4 Jahren, keine Ahnung. Und nicht zu verwechseln mit dem Mietendeckel, der ja Berliner Landesgesetz aktuell ist. Und bei der Mietpreisbremse gibt es aber ein Opt-out sozusagen für die Bundesländer, die sagen können, wir machen da nicht mit. Soll Baden-Württemberg also von diesem Opt-out Gebrauch machen? Möchte sich da jemand zu äußern oder klicken wir einfach Stimme nicht zu an und gehen weiter?
Ich würde sagen, Stimme nicht zu.
Okay, können wir ja.
Ich glaube, wenn ich die Statistik richtig gelesen habe, sind 11 der 30 teuersten Städte in Deutschland in Baden-Württemberg.
Ja, es sind halt Häuslebau und das. Halt, ne?
Und ich habe einen Kumpel, ich war heute mit einem Kumpel in Stuttgart unterwegs und wir waren, haben auch so, er wird jetzt zum Studium nach Schleswig-Holstein ziehen und das war das Fazit, so ja, jeder zieht weg aus Baden-Württemberg. Und er meinte, ja, man zieht weg aus Baden-Württemberg, weil man sich hier arm mietet. Also.
Das ist auch, glaube ich, ein Problem auf Dauer, ne? Also das führt ja zu Strukturproblemen auch. Also ich weiß noch, dass es durchaus so mal relativ in war, nach Freiburg oder so zum Studieren zu gehen. Aber das ist schon wieder so ein Effekt, dass man jetzt inzwischen doch eher nach Rostock oder Leipzig oder so geht.
Ja.
Einfach, weil man sich in vielen, ja, eigentlich Top-Studienstädten wie Freiburg oder München oder so.
Heidelberg ist
auch. Oder Heidelberg, genau, danke. Auch einfach die Mieten nicht mehr leisten kann.
Und wir haben hier weniger Wohnheimplätze, als wir Studierende haben. Das, nicht jeder kriegt hier einen Wohnheimplatz. Und ich habe das große Glück, hier tatsächlich im Wohnheim zu sein und dass die Miete schon erschwinglich ist. Aber wenn man außerhalb sucht, das wird echt teuer. Es ist nicht witzig da.
Es sollen wieder mehr Krankenhäuser. Achso, Entschuldigung. Ja, bitte.
Was ich noch hinzufügen wollte, also sehr häufig hört man ja als Gegenargument gegen eine Mietpreisbremse, aber auch beim Mietendeckel, der ist ja nochmal ein anderes Thema, dass dann die Anzahl der Neubauten sinken würde. Aber ich glaube, beim Mietendeckel muss man das anders bewerten, aber bei dieser Mietpreisbremse, wie sie jetzt vorliegt, ist es ja so, dass Neubauten, modernisierte Wohnungen und so weiter ja ausgenommen sind. Also insofern zieht dieses Argument nicht.
Ja, es konnte inzwischen ja auch statistisch belegt werden, dass das also nicht stimmt, dass jetzt nicht der Neubau rapide zurückgeht. Der Neubau krankt eigentlich in Deutschland eher daran, dass es kaum Bestrafung gibt, wenn jemand sein Bauland nicht nutzt, dass es teilweise extreme Probleme bei der Bauzulassung gibt, weil einfach Bauämter zu langsam sind und dann in Regionen, in denen wirklich extrem viel schon gebaut wird, dann liegt es einfach daran, dass es sehr teuer ist und sehr wenig Material und Mensch noch überhaupt zur Verfügung steht. Also gebaut wird in Deutschland sozusagen so gut man kann. Es gibt da noch einiges, was man verbessern kann und sollte. Aber es scheitert jedenfalls nicht an Maßnahmen wie dem Mietendeckel oder der Mietpreisbremse.
Mich hat die Wohndebatte im Wahlkampf extrem gestört, weil das Problem Wohnen ist ja eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit. Und dabei geht es gerade um ärmere Menschen, die sich das nicht leisten können. Das heißt, wir haben für Studierende, die nicht sich das leisten können, in der Stadt zu wohnen, wo sie studieren. Wir haben niedriger verdienende Leute, deren Gehalt nicht reicht für eine Miete und sowas. Und dann haben wir die ganze Debatte über die Einfamilienhäuser. Und klar, bei der Einfamilienhäuser, ich glaube, beim Valomaten kommt das später auch nochmal mit der Grunderwerbssteuer, wo dann auch sehr viele Diskussionen sind. Aber Ich sag's mal polemisch, die Leute, die in der Lage sind zu überlegen, ich baue mir ein Einfamilienhaus, das sind Leute, die eigentlich nicht unbedingt das große Problem haben werden, eine Wohnung zu finden. Und in der ganzen Diskussion, die wir über das Thema Wohnen hatten, sei es bei der Spitzenkandidatendebatte oder generell, man vertieft sich auf die Einfamilienhäuser. Und eigentlich ist doch die Frage, dass sehr viele Menschen, die dieses Thema betrifft, sich kein Einfamilienhaus leisten können.
Und ja, ist eher ein Luxusproblem, wenn man es sich
genau
zusammen anschaut.
Und,
ja,
und wir vertiefen uns hier auf dieses obere Mittelschicht Einfamilienhaus
Thema.
Genau, und eigentlich geht es gerade um andere Leute. Das hat mich tierisch aufgeregt.
Ja, man will auch in Deutschland, das ist so ein, ich weiß nicht, woran das ehrlich gesagt liegt, wahrscheinlich weil einen schlechten Image, den auch so große Wohnsiedlungen haben, aber man will irgendwie auch sozialen Wohnungsbau, das sind ja Problemviertel und das ist ja Plattenbau und das ist ja hässlich und das macht ja nur Stress und das ist ja alles so unattraktiv und
ja,
das sieht schlecht aus und das will keiner in seiner Nachbarschaft haben und so. Das ist, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man das Thema in Deutsch, warum es niemand hinkriegt oder ganz wenig, also ich kenne jedenfalls niemanden oder keine Stadt, die es hinkriegt, das Ganze positiv aufzuladen und damit wirklich auch ernsthaft was zu lösen. Aber wollen wir ganz kurz zur nächsten These gehen?
Klar, wir sollten es nicht festhängen, weil kommen
es wir den ganzen sollen Abend wieder mehr Krankenhäuser in Baden-Württemberg in öffentlicher Hand sein. Kurze Background-Information. In Baden-Württemberg sind 32,4% aller Krankenhäuser in öffentlicher Hand. 25,6% sind in gemeinnütziger Hand und 42% sind privat. Damit liegt Baden-Württemberg ziemlich gut genau im, ich sage jetzt mal, Schnitt, im Mittelschnitt Deutschlands. Also ist jetzt kein besonders hoher Wert in keiner der Richtungen. Trotzdem mehr gemeinnützige Krankenhäuser in Baden-Württemberg. Was meint ihr? Sachsen hat zum Beispiel 40%, aber viel mehr wird es auch nicht.
Also im Grunde glaube ich schon, dass Gesundheit und vor allem die Krankenhäuser eine Aufgabe des Staates sind, beziehungsweise der öffentlichen Hand. Und was Privatisierung im Bereich Gesundheit macht, das sehen wir ja in vielen anderen Ländern. Und wenn ich darüber nachdenke, dass es vor etwas länger als einem Jahr, ich glaube, das war vor eineinhalb Jahren, dass darüber diskutiert wurde, bei Hart aber fair damals, Betten zu streichen in Krankenhäusern, Kliniken zu schließen, weil sie unnötig sind, weil man mit viel weniger Kliniken den Bedarf decken könnte, dann stelle ich mir jetzt im Nachhinein schon die Frage, wie man jemals über solche Dinge nachgedacht
Fühlt sich bei Corona komisch an. Es gab in NRW große Proteste. Hier wurden im Winter, irgendwann Oktober, November letzten Jahres, wurden in Essen mehrere Kliniken sogar geschlossen und beziehungsweise halt mehrere Standorte zu einem verbunden und dabei dann auch Betten gestrichen.
Vor Corona wurde ja auch gerade gesagt, Deutschland hat zu viele Intensivbetten und das hat uns gerade in der ersten
Welle den
Arsch gerettet.
In der zweiten auch. In der zweiten sind wir ja höher gegangen in den Zahlen der Intensivbetten sozusagen.
Und was ich krass finde, ist ja, nach der ersten Welle in Frankreich hat Macron noch Betten verringert. Und das kann man nicht verstehen. Aber ich weiß nicht, ich glaube.
Also ich habe mal auf Stimme zugeklickt bei der These. Also ich bin für mehr öffentliche Krankenhäuser. Ich finde, wir sollten alle Krankenhäuser in Deutschland, also bis auf vielleicht halt so, ja klar, jeder hat natürlich das Recht, privat eine Schönheitsklinik oder sowas zu betreiben. Aber alle Krankenhäuser der Allgemeinversorgung sollten in Deutschland meiner Meinung nach öffentlich oder gemeinnützig.
So was zählen Diakonie und Caritas und sowas, weißt du das?
Das ist gemeinnützig. Ja. Also das ist auch in Deutschland der, ich glaube, noch gerade so vor den privaten größte Anteil. Also in Nordrhein-Westfalen haben wir extrem, also fast alle Krankenhäuser, also jetzt meine ich die große Masse, über 60% sind Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gemeinnützige Krankenhäuser. Das ist in Baden-Württemberg ein relativ kleiner Anteil mit nur 20% oder 25% so. Ne? Aber das ist meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung. Man muss halt immer gucken, dass die dann nicht trotzdem auch irgendwelche Gewinnsachen machen müssen. Das ist ja teilweise immer so eine Frage, was heißt gemeinnützig? Letztlich ist es ja eigentlich nur ein Attribut des Finanzamtes sozusagen. Und ja. Aber ja, ich habe jetzt mal einfach ja angeklickt, mehr öffentliche, also die 42% privaten Krankenhäuser in Baden-Württemberg dürfen gerne in öffentliche umgewandelt werden. Okay, die baden-württembergische Polizei soll weiterhin Körperkameras, genannt Bodycams, einsetzen dürfen. Das ist eine, würde ich sagen, schon eher schwierige Frage. Weil für mich da die Frage dranhängt, wie sollen die Aufnahmen, die damit gemacht werden, also erstmal, welche Aufnahmen dürfen damit gemacht werden? Sind die quasi die ganze Zeit an und alles darf gefilmt werden? Oder soll gefilmt werden oder kann gefilmt werden? Oder sind die von den Polizisten nur in bestimmten Momenten also nach dem Motto, der Polizist sagt, jetzt mache ich die Kamera an, weil ich jetzt hier was dokumentieren möchte? Oder, also erstens, wie werden die quasi eingesetzt und wann auch, wie wird auf die Aufnahmen zugegriffen? Kann das nur der Polizist verwenden oder die Polizistin, um seinen Standpunkt zu untermalen? Nach dem Motto, hier habe ich meine Aufnahme. Oder ist das was sozusagen auch zum Beispiel Unbeteiligten oder Zeugen oder sogar möglicherweise Opfern von Polizeigewalt helfen kann, dass man dann sagen kann, hier, ich beschuldige jetzt, also ich sage jetzt, ich bin Opfer von Polizeigewalt geworden und ich kann das beweisen, geben Sie mir, oder wenn Sie mir sozusagen die Aufnahmen von der Bodycam zugänglich machen. Das wäre ja zum Beispiel was, wo so eine Bodycam sehr hilfreich wäre. Wenn das nur für den Polizisten ist, dann kann es zwar immer noch sehr sinnvoll sein, weil es natürlich dann auch im Zweifel den Polizisten schützen kann oder die Polizistin. Aber dann sehe ich so ein bisschen auch die Gefahr von Missbrauch, so nach dem Motto, ich mache die Kamera nur an, wenn was passiert, was ich auch sozusagen sehen möchte später.
Aber die Frage ist ja grundsätzlich, ja, also sollen die weiterhin tragen dürfen und nicht unbedingt, wie sollen sie eingesetzt werden?
Ja, genau, ich habe jetzt nur gesagt, was für mich da persönlich noch dranhängt. Die Thesen im Wahl-O-Mat sind ja immer leider, also man kann das gut, man kann das schlecht finden, aber sie sind ja immer sozusagen nur ein Satz oder nur eine grobe Aussage. Und ich deute jetzt deinen Take mal so, dass du sagen würdest, ja.
Ja, ich habe ja geklickt.
Okay, Daniel, wie siehst du das? Ist das eigentlich in Österreich auch so, dass Polizisten, Polizistinnen Bodycams tragen und
also ihre Einsätze filmen? Bin ich nicht im Detail informiert, aber meines Wissens nicht. Aber was ich glaube ich schon denken würde, dass es schon so sein sollte, dass diese Kameras auch im Zweifel für eine betroffene Person beispielsweise, wie es vorhin schon angesprochen wurde, im Falle von Polizeigewalt genutzt werden könnte. Ich glaube, das wäre schon ein Nutzen, der da wäre. Aber andererseits, glaube ich, ist das auch eine Sache, die aus der Sicht von Datenschutz sehr schwierig ist, glaube ich schon, weil ich bin da auch nicht drinnen in der Materie, wie dann vorgegangen wird mit diesen Aufnahmen, wie die dann, werden die dann gespeichert irgendwo für immer oder für werden immer die mal gelöscht? Das ist mir nicht bekannt.
Ja, also ich mache auch mal eine Stimme zu und setze die Protokollnotiz dran mit Fragezeichen zum Thema Datenschutz, Opferschutz und so weiter und so fort. Polizeigewalt ist ja ein Thema, was wir jetzt in den letzten Jahr oder letzten halben Jahr, weiß ich gar nicht, schon sehr viel auch öffentlich debattiert wurde und wo ich glaube, der Blick auf die Polizei, ich merke das bei mir persönlich zumindest, auch so ein bisschen ja, stark eigentlich sogar leidet. So. Okay. 5%-Hürde. Die 5%-Hürde bei Landtagswahlen in Baden-Württemberg soll beibehalten werden. Ich sag schon mal ja, habt ihr Einwände?
Nein.
Das ist nicht der Fall. Also momentan ist ja weder, also ich weiß jetzt gar nicht, die SPD, das ist ja leider so eine Sache, könnte ja schon irgendwann, wenn es so weitergeht, wir hoffen das natürlich alle nicht, ne? Aber So eine Frage könnte ja in einigen Bundesländern, Baden-Württemberg zählt da vielleicht jetzt nicht unbedingt zu den heftigsten, aber es gibt ja Bundesländer, in denen die SPD aktuell einstellig unterwegs ist und wo diese Frage tatsächlich irgendwann mal die SPD betreffen könnte. Und es gibt ja einige Verfechter, die sozusagen sagen, naja, man sollte die vielleicht wenigstens auf 3% oder so senken. Ist halt eine schwierige Frage, weil irgendwo muss man diese Grenze machen. Gar komplett ohne geht das halt irgendwie gar nicht mehr oder sehr schwierig nur noch. Und andererseits, wenn ich überlege, in den aktuellen Bundestagswahlumfragen ist der graue Balken teilweise bis zu 10% groß. Und das ist schon ziemlich viel, die sich sozusagen am Ende nicht mehr im Parlament wiederfinden. Wie ist das in Baden-Württemberg? Müsste ich mal nachgucken.
In Baden-Württemberg sind jetzt die Linken bei 3% und Freie Wähler bei 2%. Und dann gibt es noch andere Kleinparteien. Mhm. Der Kumpel, den ich heute getroffen habe, der hat zum Beispiel Klimaliste gewählt. Ich habe dazu mal nichts gesagt, weil... Aber... ich glaube, es ist halt auch eine Stabilitätsfrage. Es ist immer schwieriger, Regierungen zu bilden, die halten. Und auch bei Rot-Rot-Grün oder Ampel gäbe es sehr viele potenzielle Bruchstellen. Und wenn man dann noch mehr kleine Parteien im Parlament hat, wird es noch schwieriger.
Ja, aber wenn jetzt, vorausgesetzt die Linke aktuell bei 4%, kommt nicht in den Baden-Württemberger Landtag, dann sind 10% also so ungefähr, nicht vertreten. Ne? Ja, plus sowieso noch die Nichtwählerinnen und Nichtwähler, die ja auch schon irgendwie ihr Mandat sozusagen nicht wahrnehmen und nicht zur Wahl gehen, wo man ja auch nicht weiß eigentlich so ganz.
Das ist ein demokratietheoretisches Problem, aber ich glaube dazu...
Aber es das führt zu weit in dieser Frage, ich weiß, aber...
Es besteht natürlich schon eine realistische Möglichkeit, dass es dann zu unregierbaren Bundesländern führt, weil ich denke mir, wenn es jetzt zum Beispiel so ist, wenn es ziemlich knapp ist, wie zum Beispiel in Thüringen, ob die FDP es reinschafft in den Landtag oder nicht. Und
oder die Grünen
dann könnte auch. Das, ja genau, und ich finde, das könnte dann auch eine interessante Frage sein, die durchaus etwas entscheidet.
Ich finde, man darf im sozusagen Umgang miteinander und im politischen Gespräch und also auch so generell nicht vergessen, dass das eine willkürliche Grenze ist, dass wir uns zwar überlegt haben, sie ist sinnvoll, aber sie ist doch auf eine Art willkürlich und wir dürfen im Prinzip auch einfach die Menschen nicht vergessen, die sozusagen darunter gelandet sind oder die Ansichten und Parteien. Insbesondere, wenn es jetzt halt nicht so 1-2% Parteien sind, sondern halt schon...
Also, man hört halt auch sehr oft Argumente von wegen, ja, ich würde die wählen, aber die sind unter 5%, dann bringt das nichts, ich will meine Stimme nicht verschwinden.
Und wenn das, und wenn sich das 5 Millionen Leute sagen, in einem, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Baden-Württemberg hat, aber jetzt, ihr wisst, was ich meine, wenn ganz viele Leute sagen, ich will die nicht, weil die wählt ja sonst keiner, aber eigentlich würde ich die wählen, dann ist das auch demokratietheoretisch schwierig.
Ja.
Gut. Auf allen Autobahnen in Baden-Württemberg soll ein generelles Tempolimit, ich nehme jetzt mal an, so 120, 130 ist ja so im Gespräch, gelten. Ich bin dafür. Jemand dagegen? Ich glaube, da haben wir hier einen
relativ eindeutigen... Da gibt es auch keine rationalen Gründe dagegen, glaube ich. Die deutsche Liebe zur Autobahn, die war mir sowieso schon immer ziemlich fremd.
Generell in Österreich wird alles mit Schneemobilen gemacht. Dort kennt man gar keine Autos. Das ist also kein Thema, mit dem Daniel was anfangen kann. Und ich weiß, und er weiß, dass ich hier jetzt nur mit Klischees spiele und ich ihm zuzwinker, digital. Es tut mir so leid. Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld 2 sollen auch weiterhin Leistungen gekürzt werden, wenn sie Jobangebote ablehnen. Ich stimme nicht zu und werfe jeden aus diesem Podcast raus, der zustimmt. Traut sich jetzt jemand? Nein, ernsthaft, also gibt es da eine Debatte? Also jetzt, für mich ist das was ich ganz heftig finde und was ich ganz schlimm finde und wo ich mich frage, wie das überhaupt funktioniert, dass man jemandem von seinem Lebens, wie heißt das denn hier, Existenzminimum ist das Wort, was ich gesucht habe, dass man jemandem davon überhaupt was kürzen kann, wie das rein von der Argumentation, von der Logik und von der Bedeutung des Wortes Existenzminimum überhaupt funktioniert, erschließt sich mir nicht. Hat sich ja vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auch dem Bundesverfassungsgericht nicht erschlossen, dass er dann auch diese 60%-Kürzung verboten hat, aus irgendeinem unerfindlichen Grund die 30%-Kürzung trotzdem erlaubt hat. Also ich bin da ganz, ganz hart dagegen, dass das so weiter praktiziert wird. Und es ist eigentlich schlimm genug, dass es wahrscheinlich noch für Monate so weitergehen wird und wir nur hoffen können, dass die nächste Regierung dieses Thema angeht. Gut. In Baden-Württemberg sollen neue Windkraftanlagen nur in einem Abstand von mindestens einem Kilometer von Wohnbebauung errichtet werden dürfen. Das ist die berühmte Ein-Kilometer-Regel, die ich glaube 2019 von Horst Seehofer in den deutschen Klimaschutz sozusagen rein verhandelt wurde. Und bei der es aber auch ein Opt-out gibt, von dem, glaube ich, relativ viele Bundesländer doch irgendwie Gebrauch machen wollen. Jetzt ist die These hier, dass man das nicht machen soll, sondern dass man diese Ein-Kilometer-Regel in Baden-Württemberg anwenden soll. Ich sag mal schon mal nein, muss aber auch zugeben, dass ich nicht neben einem Windrad wohne. Ist das eine Debatte, die in Baden-Württemberg also, relevant war?
Ja, das ist tatsächlich relevant, weil der Landesregierung wird vorgeworfen, gerade von Frontal 21 nicht genügend Windkrafträder zu bauen. Und das eigentlich zu kurz greift in der Debatte, weil Baden-Württemberg hat sehr viele gebaut und war auch sehr gut. Dann wurden Regulierungen auf Bundesebene geändert und es wurden die nördlichen, gerade die Küstenländer, wurden sehr stark bevorzugt. Und wenn du an der Küste ein Offshore-Windkraftwerk, Windräderpark machst, dann ist es ja egal, wenn es mitten auf der hohen See ist, ist es definitiv nicht ein Kilometer neben deiner Wohnung. Aber wir in Baden-Württemberg, wir können jetzt nicht den Bodensee oder so vollpacken mit Windkrafträdern. Selbst da wäre das mit einem Kilometer ein Problem. Und in allen Bundesländern gibt es NIMBY-Proteste gegen Windkraftwerke. Und was die Bundesregierung
Not dann... Not in my backyard. Also das möchte ich bitte nicht hier bei mir in meiner
Gegend haben. Genau. Bei dem da drüben in Rottenburg, der darf eins haben, aber unser wunderschönes Tübingen soll kein Windkraftrad haben, so nach dem Motto. Ne? Und was die Bundesregierung dann tut, ist, anstatt es uns zu erleichtern, unser Energiehaushalt zu progressiv zu verändern, wird es uns schwieriger gemacht. Und ich finde, solche Regelungen machen es noch mal schwieriger, auch diesen NIMBY-Protesten und Klagen und etc. Da gegen umzugehen. Und dann wird uns das vorgeworfen, ach, die Grünen, sie sind ja überhaupt nicht grün, weil nicht genügend in die Erneuerbaren investiert wird, obwohl wir tatsächlich auch bei von irgendwelchen Umweltstiftungen an sich 2019 das beste Bundesland bei den Erneuerbaren waren, nach Schleswig-Holstein, was ja auch, wo Habeck der Energie- und Umweltminister war, also das ist schon ein Thema, was mich auch dann doch ein bisschen nervt, weil
dich nervt der Vorwurf, dass es in Baden-Württemberg zu wenig
ja, macht. Es muss, ja. Klimaschutz muss man mehr ewig denken, hier müssen wir natürlich auch ausbauen, dafür muss man Bundesregulierung und EU-Förderung auch optimieren, ne? Und wenn alles konvergiert, dann haben wir einen super Klimaschutz und deshalb grün wählen auf allen Ebenen, Anführungszeichen.
ja, das ist ja kein,
ja.
Das ist also, so nicht
ja, das war jetzt
unterschreiben, aber ich sag jetzt einfach mal, ich habe auch jetzt mal diese 1-Kilometer-Regel abgelehnt und
das mache Ganze weiter. War ja auch nicht nur in Baden-Württemberg ein Thema, sondern ja auch in Rheinland-Pfalz. Ich weiß nicht, ob ihr das Duell gesehen habt, also zwischen
Waldorf
und Dreyer. Stimmt, ja, war ein Thema, ja. Und also, es wurde ja auch im Nachhinein in der Analyse gesagt, aber es war auch bei mir so, das Einzige, was mir von der CDU in Bezug auf Klimaschutz im Kopf geblieben ist, dass sie in dieser und jener Region keine Windräder wollen.
Das ist so ein bisschen schlecht, wenn man sich im Klimaschutz profilieren will.
Ja.
Ich glaube auch, dass man die, wie immer man gesagt hat, die NIMBY-Projekte oder die NIMBY-Initiativen nicht zu sehr überschätzen sollte. Bei der Besetzung von Führungspositionen in landeseigenen Betrieben soll eine verbindliche Frauenquote gelten. Die Quotenfrage also im Prinzip bezogen auf die Landesbetriebe von Baden-Württemberg. An der Stelle nachträglich, wir hatten am Montag Weltfrauentag und ich traue mich eigentlich gar nicht, was anderes als Ja anzukreuzen. Wobei es natürlich auch, ja, muss man zugeben, die Position gibt, dass Quoten ja dann doch nichts bringen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, inzwischen gehöre ich zu denen, die sagen, ja, man muss halt erstmal die Verhältnisse umwälzen und dann können wir darüber reden, ob wir die starren Regelungen wieder abschaffen. That's my point of view. Und ich weiß nicht, ob wir da qualifiziert sind, als Männerrunde darüber zu reden. Wir haben auch keine Quote leider.
Ich meine, es ist halt Symptombekämpfung, wenn man es so nennen will. Es gibt ja, genau, dafür tiefer liegende Ursachen, aber das, die aufzugreifen, ist ein Prozess, den wir sicher nicht innerhalb von ein paar Jahren abgeschlossen haben, würde ich sagen.
Genau, ich sehe es wie eine Zahnspange.
Oh, jetzt, das musst du mir erklären.
Also, Zahnspange trägst du ja auch nicht die ganze Zeit, ne? Mm. Aber wenn es irgendwie schief geht, dann renkt sie sich wieder ein und irgendwann, wenn es funktioniert, dann brauchen wir eventuell keine Quote mehr. Und momentan ist es ja so, dass wir eine de facto Männerquote haben in vielen Bereichen, weil Männer hochziehen, es schwierig ist für Frauen Beruf zu teilen. Und wenn ein Mann sagt, ja, ich bekomme ein Kind, dann heißt das, der Mann will mehr Geld haben, damit er sich um sein Kind auch kümmern kann. Wenn eine Frau sagt, ich bekomme ein Kind, dann wird angenommen, ja, sie will jetzt Mutterschaftsurlaub und sowas. Ne? Arbeiten wir paritätisch an sehr vielen dieser Sachen. Aber solange halt dieses Ungewicht ist, was sich dann auch reproduziert, dann muss die Wirtschaft eine Zahnspange tragen und in dieser Situation ist diese Zahnspange halt die Frauenquote.
Schön gesagt. Der konfessionelle Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg soll abgeschafft werden. Das ist ja mal radikal. Da habe ich jetzt spontan, muss ich jetzt erstmal noch überlegen. Habt ihr da was schon zu?
Wir haben hier niemanden von den Humanisten in der Runde, das wäre jetzt interessant.
Ja, also also wir haben jetzt als Jusos, kann ich ja jetzt mal so ein bisschen erzählen aus der SPD, wir haben jetzt hier in NRW oder zumindest in Münster verankert, dass wir gegen Bekenntnisschulen uns aussprechen, beziehungsweise zumindest gegen die Tatsache, dass da halt immer noch so eine Art Vorzugsregelung gilt, ja, also dass teilweise Leute neben einer Grundschule wohnen, aber da nicht hin können, weil sie nicht katholisch sind. Mhm. So. Und dass das halt aufhören muss. So. Nichts dagegen, dass Kirchen ein wichtiger Bildungsträger in Deutschland sind, aber Bildung muss schon für alle zugänglich sein, unabhängig von der Konfession. Ich glaube aber, dass der konfessionelle Religionsunterricht jetzt nicht unbedingt auch an öffentlichen Schulen abgeschafft werden muss. Also wichtig ist für mich persönlich, dass es ein gutes Alternativprogramm gibt. Da kann ich aus meiner persönlichen Schullaufbahn erzählen, dass es nicht immer so gewesen ist. Insbesondere in NRW ist das irgendwie so ein bisschen so eine stiefmütterliche Sache. So nach dem Motto, was machen wir denn jetzt mit denen, die jetzt gar nicht katholisch sind? Also wir wurden da auch über mehrere Jahre einfach, hatten wir dann halt frei so, weil, ne? Das finde ich schon schwierig. Also da muss man sich Gedanken machen, aber ich finde, man muss den konfessionellen Unterricht nicht abschaffen.
Also ich habe da eine Position, die liegt irgendwo dazwischen. Also vielleicht vorneweg, also ich bin Katholike, aber mehr oder minder eher auf dem Papier jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Aber ich glaube, grundsätzlich wäre es gut, wenn alle Schülerinnen und Schüler einen Ethikunterricht hätten. Und das spricht ja dann nichts dagegen, zum Beispiel die Religionen als Freifach noch anzubieten, wenn der Bedarf wirklich da sein sollte.
Oder so, so kann man es auch machen.
Das, so ist es in Berlin. Und das führt dazu, dass alle den Religionsunterricht scheiße finden. Also, ich war in Berlin an einem Gymnasium und dann hast du Ethikunterricht und Religionsunterricht. An unserem Gymnasium wurde nur evangelischer Religionsunterricht angeboten, weil es keinen katholischen Religionslehrer da gab. Und ich musste dahin, bis ich 14 als religionsmündig war. Und dann hängt man eine Stunde später da, weil das ist ein extra Unterricht. Der wird dann im Unterrichtsplan auch nicht so geplant wie Normalunterricht, sondern das wird einfach rangehängt und das ist dann sehr nervig, auch wenn der Unterricht davor ausfällt, alle gehen nach Hause, aber du musst noch warten für Religionsunterricht und da macht man eh nichts was Großes. Ich finde, Religionsunterricht ist potenziell sehr gut, auch integrativ und sollte ausgebaut werden. Also wir haben auch jetzt mehr so islamische Religionslehre und sowas, was halt auch ausgebildet wird. Ich finde, jüdische Religionslehre, das kann es halt auch geben. Und dann hast du in der Schule einen Religionsunterricht, so salopp gesagt, der auf dem Boden der FDGO ist und nicht, dass die Kinder in die Kirche gehen und dann lernen irgendwie, ja, Kreationismus oder sowas, sondern einen eher mehr reglementierteren Religionsunterricht kriegen, wo dann auch integrativ damit umgegangen wird, wie binden wir die Religion in unseren vielfältigen Rechtsstaat ein.
Okay, ja. Alle spannende Ansätze. Ich würde einfach, also meine Position bleibt, dass ich nicht, also dass ich nicht dafür bin, ihn einfach komplett abzuschaffen. Das muss nicht sein. Der freiwillige Polizeidienst in Baden-Württemberg soll erhalten bleiben. Kurzer Background. In Baden-Württemberg gibt es schon seit 1963 einen freiwilligen Polizeidienst. Dem gehören, Angabe des Landes Baden-Württemberg, derzeit 576 Bürgerinnen und Bürger an. Finde ich jetzt nicht so viel. Also ich glaube, das Verhältnis Freiwillige zu Hauptamtlichen ist bei der Feuerwehr anders. Und das sind also Leute, die eine sozusagen nebenher Polizeidienstleistung machen, die in Spitzen irgendwie bei Veranstaltungen oder so der normalen Polizei helfen. Und die, wenn sie dann in quasi Polizeifunktion unterwegs sind, sogar dann auch Pistole tragen und Uniform haben und so weiter und so fort. Also finde ich auch krass, ehrlich gesagt. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Habe ich jetzt auch erst vorher recherchiert. Und die Landesregierung, Landesregierung hatte diesen Polizeidienst eigentlich schon aufgelöst. Begründung, er war ziemlich zusammengeschrumpft und es war ein Heidenaufwand, diese nur sehr wenigen freiwilligen Polizistinnen und Polizisten noch zu koordinieren. Und es stand nicht mehr im Verhältnis zu dem, was die wirklich noch an Mehrwert zu sein gebracht haben. Und jetzt hat sich aber halt die CDU dafür eingesetzt, die als Sicherheitspartei, ja, dass der natürlich wieder bleibt. Also der ist schon eigentlich aufgelöst worden und jetzt wird, also der ist jetzt danach quasi gerettet worden. Und die These, die wir jetzt im Wahl-O-Mat stehen haben, ist, dass er bleiben soll und nicht wieder aufgelöst werden soll. Also ich bin ehrlich gesagt, wenn man sich die Argumente anguckt, aus denen der 2011 abgeschafft oder eigentlich beschlossen wurde, ihn abzuschaffen, finde ich sehr stichhaltig, kommt mir auch sehr wenig Leute vor, kommt mir auch insgesamt nach einem Konzept vor, das so ein bisschen auch nicht mehr irgendwie aktuell ist und nicht mehr zeitgemäß ist. Wir reden aktuell in der Polizeidebatte davon, dass Polizisten noch besser ausgebildet werden müssen, dass wir noch besser auf unsere Polizeistrukturen schauen müssen und noch mehr Sensibilität und so gefragt ist. Und ich glaube, da ist, glaube ich, so ein freiwilliger Polizeidienst irgendwie der Take in die falsche Richtung. Ich fühle mich da nicht gut mit. Ich sag jetzt mal, ich bin nicht dafür, dass er erhalten bleiben soll. Okay. In Baden-Württemberg soll die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs entgeltfrei sein. Schwierig. Aber da ist doch die Grünen als alte Umweltpartei bestimmt dafür, oder?
Also, das ist die Idealposition. Und das kam auch hier in der Podiumsdebatte zu den Kandidaten hier in Tübingen an. Und im Prinzip alle von uns, also die Linke sagt, die wollen entgeltfrei. Die SPD sagt 1 Euro pro Tag.
Für ganz Baden-Württemberg?
Ja.
Oder nur für so die Stadt
für,
oder so?
Für ganz Baden-Württemberg.
Okay.
Und der Punkt ist, von der Richtung her wollen wir dahin. Wir werden aber nicht unbedingt dorthin kommen und wir wollen das nicht in das Wahlprogramm schreiben, wenn wir sagen können, in den nächsten 5 Jahren wird das nicht passieren, weil da sind Tarifverhandlungen drin mit den kommunalen Trägern und so. Und ich finde, das, was ich am krassesten gemerkt habe von der Politik in Baden-Württemberg, allein schon bevor ich bei den Grünen war, ist, dass die Ticketpreise runtergegangen sind. Ich habe heute, um nach Stuttgart zu fahren, 10 Euro bezahlt, das ist schon ordentlich. Das wären 10 Tage nach SPD-Plan, aber von der Richtung her, ne, die Preise gehen runter und das ist gut. Also ich habe jetzt ja geklickt, weil wir wollen da alle eigentlich schon hin, aber es wird nicht in den nächsten 5 Jahren laufen, sondern über eine längere Zeit halt. Realistisch gesehen.
10 Euro für 40 Kilometer finde ich tatsächlich viel, aber okay. Ja, ich muss sagen, also ich genieße ja zum Beispiel NRW, das Semesterticket für Studierende kostet, wenn man es umrechnet, sozusagen 30 Euro im Monat, also ziemlich genau 1 Euro am Tag. Und man hat halt ganz NRW dazu zur Verfügung. Also es funktioniert für 1 Euro am Tag.
Das ist ein Vorteil von NRW. Wenn ich hier mein Semesterticket nehme,
ja, das ist doch so ein
komme ich nicht nach Stuttgart, sondern ich komme an den Bodensee.
Das war irgendwie, glaube ich, vorgestern oder gestern sogar bei Twitter ja auch irgendwie so eine kleine oder so eine kleine Debatte rund um Semestertickets und was das da eigentlich für krasse Unterschiede gibt zwischen Ländern, in denen man in NRW das komplett ins ganze Land nutzen kann. Auf allen
und in NRW kommt man dann in zig Orte. Also
ja, genau.
Der Value-Use ist viel höher, als genau. Ich, der hier in 2 Dörfer kommt, ne?
Und dass es halt auch nicht so ist, in vielen, also zum Beispiel in Niedersachsen ist das Modell wohl zum Beispiel, dass du halt, du hast das ganze Land mit den Regionalzügen plus dann dein kommunaler Verkehrsverband nochmal mit Bussen und Straßenbahnen und so weiter. Das heißt, du kannst dann, wenn du in Hannover studierst, zwar sozusagen innerhalb des Großraums Hannovers auch mit dem Bus aufs Dorf fahren, aber du kannst halt nicht, wenn du mit dem Zug nach Oldenburg fährst, dann da in Oldenburg den Stadtbus nutzen. Also es ist auch mega bescheuert. So. Und in NRW hast du halt das All-In-Paket. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Beste, was wir aktuell haben unter den Semestertickets, die es in Deutschland gibt. Und dann gibt es ja Bundesländer wie, ich weiß nicht, wie es, also offenbar Baden-Württemberg auch. Und Bayern zum Beispiel, was ja total lost ist, wo man immer nur irgendwie, also je nach Uni, je nach Stadt, eine eigene Regelung hat. Wo man teilweise also wirklich nur den Stadtbus nutzen kann oder so.
In Berlin hast du die Stadt, aber Berliner gehen nicht aus der Stadt raus, also für die ist es adäquat.
Ist aber auch quatschig eigentlich. Also,
die einzige
hat man in Berlin nur A, B und nicht
auch nee, man hat, ich glaube, man hat auch C. Ja, also als ich an der FU war, konnte ich glaube ich auch noch C.
Es wäre ja frech zu sagen, man hat C nicht.
Also aber nicht. Annalena Baerbock zum Beispiel, die arbeitet dann in Berlin, die wohnt in Potsdam und die könnte mit dem Semesterticket nicht nach Hause pendeln.
Aber C ist doch, Potsdam ist doch in C drin.
Ich bin mir gerade nicht sicher.
Potsdam ist nicht in C drin.
Okay, dann.
A ist innerhalb des S-Bahn-Rings, B ist außerhalb, aber außerhalb von Berlin. Yeah. Und C ist sozusagen die erste 20 Kilometer oder 10 Kilometer Schicht rund um Berlin.
Aber wo C endet, ist auch immer so.
Ist unterschiedlich.
Ich habe das nie im Blick. Das
ist manchmal ein bisschen random. Ich bin dafür, also entgeltfrei finde ich schwierig. Eigentlich wäre ich so idealistischerweise auch dabei zu sagen, wir machen so eine Umlage und irgendwie man zahlt, wie Rundfunkgebühren, zahlt man halt auch irgendwie nochmal 10, 20 oder 30 Euro, kann man dann natürlich auch sozial staffeln, nach dem Motto, finanziell viel mehr staffeln, so nach dem Motto, wer jetzt natürlich zu den Geringverdienern zählt, der zahlt das jetzt nicht im vollen Umfang oder teilweise auch gar nicht. Und dann machen wir so ein Umlagesystem und dann können einfach alle den Bahnverkehr komplett nutzen. Also da wäre ich in der Idealvorstellung auch dabei. Weil ich jetzt aber den Valomat kenne und auch weiß, wie die Parteien sich da teilweise drauf verhalten, würde ich jetzt bei mir persönlich auf neutral klicken, weil ich wäre zwar dafür, dass jetzt auf jeden Fall die Preise auch gedämpft werden und das alles verbessert wird, aber ich weiß jetzt schon, dass wahrscheinlich die Parteien nicht unbedingt Ja gesagt haben auf diese These, auch wenn sie das eigentlich als Idealvorstellung teilen.
Also ich kann in dem Fall nur aus Österreich berichten, wo ja in den nächsten Jahren dieses 1-2-3-Ticket tatsächlich kommen soll. Das heißt, 1 Euro pro Tag für ein Bundesland, 2 Euro für zwei Bundesländer und 3 Euro für drei oder mehr Bundesländer. Aber das Ganze ist irgendwie so ein bisschen ja, eingeschlafen. Weil,
ja, aber warum nicht 1 Euro für ganz Österreich? So groß ist Österreich nicht, sorry.
Das kann man ja durchaus so sehen, ja. Aber das Ganze spießt sich halt an der Finanzierung, weil die Bundesländer haben Angst davor, wer dann tatsächlich die Finanzierung übernimmt. Dann gibt es noch ein paar andere Konfliktpunkte. Beispielsweise gibt es das Burgenland, das ja von Wien durch Niederösterreich abgegrenzt ist. Und wenn man jetzt da durchfährt, dann mit dem Zug reisen würde, dann würde man mit diesem 1-2-3-Ticket einen höheren Preis bezahlen, als man jetzt bezahlt beispielsweise. Das sind noch so ein paar Sachen, die sind einfach.
Weil da mehrere Bundesländer liegen, ist halt ein bisschen dumm, ja.
Und
ich verstehe schon.
Das wird sich wahrscheinlich auch noch eine Weile hinziehen, bis das tatsächlich passiert.
Ja, also in Deutschland könnte auf jeden Fall ÖPNV oder Bahnverkehr auf jeden Fall schon mal allein dann günstiger werden, wenn wir die Bahn nochmal ordentlich reformieren und. Ja, aber okay, das führt zu weit. In Baden-Württemberg soll es mehr Gemeinschaftsschulen geben. Ja, ich bin dafür. Jemand dagegen? Ich hab auch irgendwie immer, ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall sozialisiert worden mit diesem dreigliedrigen Schulsystem und irgendwie wächst man als Kind mit der Vorstellung auf, das ist ja total sinnvoll, ne? Hauptschule, Realschule, Gymnasium und no offense, aber ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist, aber ich war ja auch auf dem Gymnasium und irgendwie war das Narrativ, auf der Hauptschule sind die dumm, auf der Realschule sind die, aus denen mal irgendwann gute Ausbildungsberufe werden und auf dem Gymnasium sind die, die studieren gehen. Das ist das Narrativ gewesen und also das ist ja irgendwie nicht gesund.
So. Pikant ist ja auch, an der bayerisch-baden-württembergischen Grenze pendeln bayerische Kinder nach Baden-Württemberg, um in die Gemeinschaftsschulen zu gehen, weil sie nicht diesen Auslesedruck haben wollen, in der 4. Klasse zu entscheiden praktisch, ob sie dann Gymnasium kommen und damit auch gute Chancen auf ein Studium oder Realschule oder auch, ne?
Die fliehen und, vor dem guten bayerischen Abitur, ja. Wenn das und Markus Söder wüsste.
Nein, das ist irritiert, da gibt es einen SWR-Bericht dazu. Es irritiert komplett die Schulen und das Kultusministerium in Bayern, weil der Exodus teilweise auch kritische Auswirkungen dann hat in Dörfern an der Grenze. Und das ist halt. Aber ich denke, das zeigt doch auch den Vorteil von Gemeinschaftsschulen.
Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen. Ich mache mal ein bisschen schneller, sonst machen wir das vielleicht einfach. Ja, gut, wann anders weitermachen hat keinen Sinn, weil die Wahl ja schon am Sonntag ist. Aber ich sag mal, Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass anerkannte Flüchtlinge ihren Schutzstatus verlieren, wenn sie in ihr Herkunftsland reisen. Nein. Oder? Also das klingt ja für mich was die AfD eingereicht hat.
Ja, also warum sollte das so sein? Also
ja,
mir fällt da gar kein Grund ein.
Weil Ausländer böse sind.
Die würden sagen, wenn sein Heimatland zurückreist, der wird nicht, dann kann es ja nicht so gefährlich sein, dann kann er gleich bleiben. Aber die Wahrheit ist, diejenigen, die die Flucht geschafft haben, unterstützen oft dann andere, was weiß ich, die Familie zum Beispiel. Vor 20, 30 Jahren waren die Flüchtlinge noch andere. Das waren Leute aus Bosnien-Herzegowina. Und meine Großeltern als Gastarbeiter hier und auch Vater und Tante haben sich dann sehr stark dafür eingesetzt, dass die hier ankamen, dass sie warme Kleidung und sowas bekommen. Ne? Und beste Freundin meiner Tante, die ist dann damals nach Sarajevo gegangen, um ihren Verlobten abzuholen. Und der ist leider in Srebrenica gestorben. Also, ja, ganz tragisch. Und wenn man jetzt Ja sagen würde, dann würde man diesen Leuten, die einfach versuchen, ihre Liebsten zu retten, würde man verdammen. Und man würde Leute auseinanderreißen. Ja. Das kann nicht ein humanitärer linker Einsatz zu Migrationspolitik sein.
Betriebe, die nicht ausbilden, sollen eine Abgabe zahlen. Eine Maßnahme, die ja, glaube ich, dafür sorgen soll, dass es mehr Ausbildungsplätze gibt.
Ich glaube, das ist auch eine Frage, die kann man nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, das könnte man auch differenziert sehen. Einerseits vielleicht nach Branche, andererseits nach Größe der Betriebe und so weiter. Also
pauschal. Also ich erlebe eigentlich nicht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich erlebe eigentlich nirgendwo so richtig, dass es an den Betrieben liegt, die zu faul sind, Azubis einzustellen.
Ja, insofern ich das verstanden hatte, also was ich mitbekomme, ist ja das Problem eigentlich eher, dass es einen Azubi-Mangel gibt und nicht anders.
Ich wollte gerade sagen.
Und das Problem jetzt in der Corona-Krise konkret ist die Haltung von Azubi-Plätzen. Das heißt, wenn du mitten in der Ausbildung bist und dein Betrieb geht insolvent, wird deine Ausbildung, kann die weitergeführt werden, dass man nicht ohne nichts dasteht. Und ich glaube, die Maßnahme in einer anderen Situation klingen die schon gut, aber jetzt unnötig einen Betrieb zu belasten dafür, dass er keinen Azubi findet, wäre schon.
Ich bin auch nicht dabei, weil ich, also ich habe das eigentlich auch aktuell, also ich habe alle Einblicke, die ich habe in was man gerade so hat aus seinem verwandten Bekanntenkreis oder so, werden die dann erzählen und so. Ich habe nirgendwo den Eindruck, dass es daran liegt, dass die Betriebe irgendwie sagen, ach nö, wir bilden nicht aus, anstrengend. Sondern es liegt eher daran, dass es zu wenig Azubis gibt. Oder zu wenig Schulabgänger, die bereit sind, eine Ausbildung anzufangen. So. Und damit löst man das Problem jedenfalls nicht. Baden-Württemberg soll zukünftig nur die ökologische Landwirtschaft fördern. Ja, der Rest wird ja schon von der EU gefördert. Dafür hat ja Julia Klöckner gesorgt. Also sehe ich eigentlich keinen Grund, da nicht zuzustimmen. Jemand anderer Meinung? Das höre ich nicht. Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen dafür eine finanzielle Unterstützung vom Land erhalten. Herdprämie.
Ja,
gibt es in Baden-Württemberg also auch die CSU, ja?
Also, sofern ich weiß, wollen wir ja eigentlich den Kinderfreibetrag oder wie das heißt. Oder? Ich weiß gerade nicht, was im SPD-Wahlprogramm und im Grüner-Grundprogramm ist. Aber wenn ich mich richtig erinnere, will man da ja was anderes, dass man. Also wir brauchen in Deutschland eine Politik, die Familien fördert, aber.
Ja, also der Kinderfreibetrag ist ja aber auch was anderes, ne?
Ich hab's gerade nicht im Kopf.
Der Kinderfreibetrag ist ja quasi eigentlich nur eine steuerliche Anrechnungsgrenze. Dass man sagt, wer Kinder hat, muss weniger Steuern zahlen. Im Prinzip, so ganz grob. Und da geht es nicht darum, jemanden zu belohnen, wenn er nicht den Kindergarten nutzt.
Ja, ich meine, die Herdprämie hat ja auch durchaus negative Auswirkungen, weil das ja auch den Abgang von den Kindertagesstätten fördert. Und wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass mehr Geld in Kindertagesstätten kommt, die auch integrativ, sozial Kompetenzen fördern und sowas.
Es ist auch für mich einfach ganz logisch eine Ablehnung, weil solange, also wir fordern ja durchaus als SPD und ich glaube, die Grünen sind da auch dabei, dass Kita-Plätze kostenlos werden. Aber in der aktuellen Realität kostet ja der Kindergarten was. Und was ist das denn überhaupt logisch für eine Konstruktion, wo du als Eltern die Wahl hast, bezahle ich etwas, um mein Kind in die Kita zu stecken? Oder kriege ich Geld dafür als Prämie, als Belohnung, wenn ich es nicht tue? Was ist das denn für eine Rechnung? Also sorry, das ergibt sich mir schon rein logisch nicht und deswegen klare Ablehnung an der Stelle. Beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur soll die Schiene Vorrang vor der Straße haben. Das ist, glaube ich, eine These, die so wahrscheinlich von allen Verkehrspolitikern seit 1992 grundsätzlich unterschrieben werden würde, nur halt passiert nichts oder wenig. In den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr. Man hofft, dass es so bleibt. Aber das ist ja so eine These, die, glaube ich, ein ziemlicher No-Brainer ist, oder? Also ich stimme einfach mal zu.
Ja, absolut. Ich glaube, da kann man nichts hinzufügen.
In Baden-Württemberg sollen weiterhin kostenlose Deutschkurse für Zugewanderte angeboten werden. Ich finde auch das relativ unkontrovers zuzustimmen, ist da für mich selbstverständlich. In Baden-Württemberg soll es ein eigenständiges Ministerium für Digitalisierung geben. Das hat bestimmt die FDP vorgeschlagen. Ich finde das aber auch gar nicht so schlecht. Das ist ein breites Thema, das durchaus auch verdient, sozusagen separat behandelt zu werden. Man darf halt nicht vergessen, dass nur weil es für etwas ein Ministerium gibt, ja, heißt das nicht, dass das Thema dann sich automatisch in eine gute Richtung entwickelt. Aber in der reinen Struktur, wie Regierung organisiert ist, ich glaube, es ist angemessen, dass Landes- und auch die Bundesregierung sich im Jahr 2021 ein Digitalisierungsministerium zulegen. Bin da dafür. Ist da wer dagegen? Okay, These 22, auch der Besitz geringer Mengen Cannabis soll in Baden-Württemberg weiterhin strafrechtlich verfolgt werden. Hashtag legalize it.
Ich glaube, da sind wir auch alle einer Meinung, oder?
Ich bin in der Frage so sehr gespalten, muss ich sagen, weil ich bin mir da immer sehr unsicher, ob ich einerseits die Gesundheitsfrage höher gewichten soll, weil man hört aus dem medizinischen Bereich schon sehr häufig, dass eine harte Linie gegen Cannabis gefahren werden sollte. Und in dem Fall, glaube ich, halte ich eine Entkriminalisierung, aber mit einem starken Einsatz von Therapien, für die beste Option, aber zum Beispiel eine Komplettlegalisierung halte ich nicht für den richtigen Weg.
Okay.
Und das ist im Übrigen auch die Position der SPÖ in Österreich.
Ich habe jetzt angeklickt, die strafrechtliche Verfolgung soll aufhören. Okay, das Mittagessen soll für alle Schülerinnen und Schüler in baden-württembergischen Schulen kostenlos sein. Ja, wer sich meldet, der kann gerne ablehnen. Zweitstimmenwahlrecht. Bei Landtagswahlen in Baden-Württemberg soll man, wie bei der Bundestagswahl und ich glaube auf allen anderen Landtagswahlen, 2 Stimmen vergeben können. Wir haben über das Wahlrecht in Baden-Württemberg, glaube ich, schon mal in einer vorangegangenen Selbsthilfegruppe Politik geredet. Die würde ich dann gerne verlinken. Und ich persönlich glaube, dass es schon sinnvoll wäre, weil ich in der Recherche vor der LTW gemerkt habe, dass das schon schwierig ist für Bürgerinnen und Bürger nachzuvollziehen, sozusagen, wer, abgesehen von den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten, dann tatsächlich in den Landtag Stuttgart einzieht. Also ich finde, es ist einfach eine gute Transparenz, wenn man weiß, okay, hier zieht mein Direktkandidat ein und dann habe ich noch eine Liste von einer Partei, wo ich dann ablesen kann, welche Leute ziehen denn dann als erstes oder ne, als nächstbestes sozusagen dann auch nach der Liste ein. Also ich finde das schon ein System.
Das ist ja schon für uns Politik-Nerds kompliziert, das System zu verstehen. Und dann gibt es auch noch das Problem, wo wir wieder beim Punkt sind für die Kleinparteien. Und zwar, es gibt Parteien, die sind nicht überall wählbar. Und dann sagt jemand zum Beispiel, oh ja, ich habe jetzt Volt-Prospekt gelesen, ich finde Volt total cool, aber Volt hat in dem
Landtag... Kann die nur in 44 Wahlkreisen Baden-Württemberg.
Genau.
Von, ich glaube, 70 kann man nur Volt wählen.
Und das ist auch ein Problem und durch eine pauschale Zweitstimme wird das behoben.
Also da bin ich auf jeden Fall dafür. Ich glaube, da haben wir alles gleich angeklickt. Beim Bau neuer Wohngebäude soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Boah. Wenn man eine Einschränkung macht...
Das ist tatsächlich die SPD-Position hier, nicht die grüne Position, soweit ich weiß.
Ja, ich denke aber, dass bestimmt auch bei der SPD da die Einschränkung ist, dass es natürlich nur da verpflichtend ist, wo es auch sinnvoll ist. Also bei einem kleinen Häusle, das in einem Schatten... Und zwar in einem, sagen wir mal jetzt, Nordschatten von einem großen Hochhaus steht.
Oder von einem Windkraftwerk.
Weiß ich jetzt nicht. Schon also, na gut, so große Schatten machen Windkraftwerke ja jetzt nicht. Also ich stimme mal zu, bin da auf jeden Fall auch dabei. Wenn das sogar die SPD-Position ist, dann Chapeau. Da ist die SPD Baden-Württemberg offenbar sehr viel weiter als große Teile meiner Partei. Beim Wechsel auf die weiterführende Schule soll die Empfehlung der Grundschullehrerin und Grundschullehrer verbindlich sein. Nein! Bei allem Respekt für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, aber...
Ja, also das ist...
Vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch auf der anderen Seite die These haben, dass es eigentlich die Gemeinschaftsschule das Konzept der Zukunft ist, dann hat dieser Wechsel sowieso noch weniger zu sagen und dann ist es noch unwichtiger, was dann sozusagen die Empfehlung ist. Also da kann man eigentlich sinnvollerweise, wenn man zu Gemeinschaftsschulen steht, auch eigentlich nur ablehnen.
Ja, und ich möchte noch hinzufügen, also was mich ja besonders irritiert hat an dieser Frage, dass die FDP ja zum Beispiel für diese Empfehlung ist, für die verbindliche, und wo die FDP doch immer dafür steht, für die persönliche Freiheit. Und das ist schon ein riesiger Eingriff in die Freiheit von den Eltern natürlich. Die FDP ist
in sich leider nicht geschlossen. Also in die Argumentation der FDP hat mehr Lücken als eine klassische Landstraße in Rheinland-Pfalz.
Die FDP-Kandidatin hier im Ort ist tatsächlich gegen die Verbindlichkeit.
Ja.
Und die ist Grundschullehrerin. Das fand ich interessant.
Das sollten wir vielleicht mal dem Landesverband mitteilen. Die Querdenken-Gruppierung soll weiterhin vom Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet werden. Dessen wäre ich sehr dankbar. Ich habe da nämlich durchaus gewisse, ja, wenn man es so will, Ängste oder also zumindest demokratische Bedenken, was da aus dieser komischen Szene wird. Das soll gerne mal jemand beobachten. Der Verfassungsschutz ist natürlich so eine Sache. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Lieblingsbehörde eines Sozialdemokraten, aber gut, wir haben leider ja aktuell nur diesen Inlandsgeheimdienst und müssen irgendwie mit ihm leben. Sieht das jemand anders? Oder? Ansonsten würde ich sagen, Baden-Württemberg soll die Studiengebühren für internationale Studierende abschaffen. Ja, aber sicher doch. Man will doch im Ländle auch die International Students haben, wie Günther Oettinger sagen würde, oder? Ich glaube schon.
Absolut.
Ja. In Baden-Württemberg soll jedes Landesgesetz vor der Verabschiedung auf seine Klimaverträglichkeit hin geprüft werden. Macht ihr das etwa noch nicht? Also das ist ja inzwischen, also Münster macht das. Und ich glaube sogar, also ich kenne ja so ein bisschen Kommunalpolitik aus meiner Fridays for Future Zeit. Und da wird das tatsächlich großflächig implementiert. In sehr vielen kommunalpolitischen Rahmen wird dann die Klimaverträglichkeit als ständiger Prüfbaustein neben dem Finanzprüfbaustein eingeführt. So. Und ich finde, das ist eigentlich in absoluter Selbstverständlichkeit, dass das auch bei Landes- oder sogar auch bei Bundesgesetzen logischerweise gelten sollte. Dass das zumindest vorher dargestellt werden muss im Rahmen der Gesetzesgebung. Ja. Jemand anderer Meinung? Wir machen auch ein bisschen schneller. Ihr merkt das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als auch was wir gedacht haben, aber wir machen Sie natürlich trotzdem noch schnell durch die Fragen. Wir sind jetzt Frage 30 von 38. Also, in Baden-Württemberg soll die Polizei auch verdachtsunabhängige Polizeikontrollen durchführen dürfen. sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, denn diese vermeintlich verdachtsunabhängigen Kontrollen sind ja leider dann gerade immer die, die völlig verdachtsunabhängig immer bei den Verdächtigen landen. Also bei den Personen, die aus irgendeinem Grund für die Polizistinnen und Polizisten verdächtig aussehen. Ich glücke jetzt mal neutral an. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass es in der Polizei doch noch sehr viele Menschen gibt, die mit beiden Füßen fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Krass, dass man das so sagen muss. Und sag jetzt einfach mal, schwieriges Thema. Eigentlich sollte die Polizei natürlich durchaus auch einfach so kontrollieren dürfen, sozusagen im Vollzug, ja, wenn sie meint, jetzt ist hier gerade mal irgendwie Bedarf. Aber man könnte so ein Memorandum machen. Die Polizei darf erst dann wieder verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen, wenn sie diese ganze strukturelle Rassismusfrage halbwegs oder bestenfalls sogar ganzwegs zufriedenstellend gelöst hat. Oder? Guter Vorschlag, oder? Ich habe gar keine Antworten mehr. Sind die beiden weg?
Ich finde das schwierig, aber also ich wüsste nicht genau, was man dazu sagen soll. Ich glaube, das ist... Ich weiß ja nicht, warum... Also, wozu man die Verdachtsunabhängigen...
Also eigentlich ist es eigentlich eine quatschige Sache.
Ja, ich habe Nein geklickt.
Ja, das Ding ist halt, ich kann verstehen, dass es halt schwierig sein kann, sozusagen im Nachhinein jede Kontrolle und definiere Kontrolle. So, also als Ausweis zeigende Kontrolle, ja, okay, aber wenn dann nichts mehr passiert, keine Ahnung, vielleicht suchen sie ja jemanden oder vielleicht...
aber dann ist es ja nicht unbedingt...
Genau, ja, aber weißt du, was in der Situation sein kann? Es kann ja sein, dass irgendein Polizist sich jetzt einfach nur an irgendeine Fahndung erinnert, die gar nicht gerade so genau zuordnen kann, eine Person sieht und sagt, die war doch vor ein paar Monaten mal auf dem Fahndungsplakat. Oder etwa nicht. Und dann kontrolliert man mal kurz. Und okay, das kann man im Zweifel irgendwie begründen oder so. Aber ich kann schon verstehen, dass man sich als Polizist denkt, ah, gut, es wäre schon eigentlich okay, wenn man auch mal einfach kontrollieren darf. Aber ich verstehe auch den Take, dass man sagt, also eigentlich brauchen Polizistinnen und Polizisten einen Verdacht zum Kontrollieren. Deswegen habe ich neutral gedrückt, weil ich auch unentschlossen bin und das gerade aktuell vor allen Dingen ein sehr schwieriges Thema finde. Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Recht auf Homeoffice haben. Ja. Also, ich bin dabei. Recht auf Homeoffice, wo immer das geht. Also jetzt in Corona sowieso, da finde ich, sollte es sowieso eine Pflicht zum Homeoffice geben, aber Corona ist ja so ein Thema, möchte ich ehrlich gesagt, könnte ich viel drüber reden, aber mache ich jetzt mal nicht. Und auch allgemein, Homeoffice ist auch übrigens klimafreundlicher. Ja? Also, könnte auch so ein grünes Thema sein eigentlich. Baden-Württemberg soll sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen erhalten bleiben. Ist da diese Frage, ist die Inklusion gescheitert oder nicht? Also braucht es nach wie vor Sonder- oder Förderschulen oder fahren wir das Gleis der Inklusion sozusagen zu Ende? Und ich bin da, glaube ich, eher Team-Inklusion. Also ich verstehe, dass da vieles schiefgelaufen ist, dass da viele auch sehr unreflektierte Versuche gemacht worden sind von einigen Bundesländern. Aber ich glaube, wenn man es ordentlich ausfährt, dann funktioniert es. Und dann braucht man auf lange Sicht diese Sonder- und Förderschulen nicht mehr. Man braucht nach wie vor natürlich einen besonderen Fokus bei den Schülerinnen und Schülern, die davon betroffen sind. Aber ich glaube, der kann auch, oder sollte zumindest auch, an regulären Schulen gegeben sein. Ich höre keinen Widerspruch. Dann kommen wir zur nächsten These. Vermögende sollen über eine einmalige Abgabe einen Teil der Corona-bedingten Wirtschaftshilfen finanzieren. Ja, bin ich dabei. Krisenabgabe für Großverdiener, absolute Selbstverständlichkeit. Gab es in fast allen Ländern der Welt, in fast allen Krisen der Welt, seit, keine Ahnung, 100 oder 150 Jahren ist das durchaus üblich. Und sollten wir jetzt auch machen, in der, wie Angela Merkel ja sagt, größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Land soll Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben. Ja gut, also rein theoretisch müssen sie natürlich nicht zwingend aus dem Ausland kommen, aber irgendwo müssen Pflegekräfte herkommen. Und wenn wir den Beruf so unattraktiv machen, und das machen wir ja oder haben wir gemacht in Deutschland, dass es keiner mehr machen will, der in Deutschland wohnt oder aus Deutschland kommt, dann werden die Pflegekräfte wohl aus dem Ausland kommen. Und da muss man sich da wohl auch drum bemühen. Also es spricht jedenfalls nichts dagegen, die anzuwerben. Das 5G-Mobilfunknetz soll schnellstmöglich ausgebaut werden. Nein, denn es ist ja komplett klar, dass Bill Gates uns damit alle chippen möchte. Das war übrigens Ironie. Das Wahlalter bei Landtagswahlen soll auf 16 Jahre gesenkt werden. Ist für mich auch ein No-Brainer, auf jeden Fall. Baden-Württemberg.
Ich bin dagegen.
Ja. Oh. Ich bin auch
dagegen. Ich möchte das Wahlrecht auf null senken.
Auf null, okay.
Ja, das ist die Position der GJ.
Das ist nicht Wahlrecht.
Okay. Nein, überhaupt nicht. Also, jeder, der in der Lage sich fühlt oder in der Lage ist, sich ins Wählerregister eintragen zu lassen, der soll wählen können. Und Familienwahlrecht, nein, weil damit wird das Prinzip ein Recht, eine Person, eine Stimme aufgehoben, was ein fundamentales Prinzip ist, aber jede Wahlaltersbegrenzung ist willkürlich.
Ja.
Es gibt 14-Jährige, die interessieren sich für Politik. Es gibt 38-Jährige, die interessieren sich gar nicht für Politik. Und klar, ein 2-jähriges Kind wird jetzt nicht unbedingt wählen. Aber das kann auch jetzt nicht sich selber in das Ding eintragen. Ne? Und ja, okay. Das ist die Position.
Das System, was du verschlägst. Ich drücke trotzdem Ja, weil ich glaube, dass das
sagen, richtige... Ich da
eine ja, okay, Lein hat noch eine andere
Sicht Position, eher so eine Zwischenposition, weil ich glaube, für ein Wahlalter 16 muss die Grundlage geschaffen werden. Und die Grundlage ist ein guter Politikunterricht, den es in vielen Bundesländern in Deutschland nicht als eigenes Fach, häufig in anderen Fächern integriert, nur gibt. Und wenn, dann ist halt Politikunterricht in Deutschland, nehme ich mal an, nicht sehr viel anders als in Österreich, sehr auf solche Dinge wie das Auswendiglernen von irgendwelchen, ich sag mal, belanglosen Fakten ausgerichtet und nicht auf solche Dinge wie politische Fragen zu diskutieren beispielsweise. Und ich glaube auch, das wäre ein ganz guter Ansatz, um das trotzdem in Statistiken immer wieder hervorscheinende relativ niedrige Interesse in dieser Altersgruppe im Vergleich zu anderen zu steigern. Und ich glaube, dann kann man durchaus dieses Wahlalter einführen. Und in Österreich haben wir ja das Wahlalter 16 schon, aber allein die Einführung dieses Wahlalters hat nicht zu einer Steigerung des Interesses in der Gruppe geführt.
Okay. Also genau die beiden Punkte, die man in dieser Debatte machen muss, hatten wir die beide sozusagen einmal. Ich habe dem zugestimmt, ohne sozusagen diese Hintergrundpunkte zu nennen, weil ich einfach glaube, klar, natürlich musst du die Bildung ausbauen ich sehe das auch den Punkt von Morin, dass jede Begrenzung des Wahlalters eine willkürliche Begrenzung ist, aber ich sage jetzt einfach mal, 16 geht schon mal in die richtige Richtung. Deswegen habe ich jetzt zugestimmt. Vorletzte Frage. In Baden-Württemberg soll er sich dafür einsetzen, dass der Schlachtprozess in Schlachthöfen durch Videokameras überwacht werden muss. warum eigentlich nicht? Warum nicht auch zum Beispiel die Überwachung von der Aufzucht von Tieren insgesamt, die Bedingungen, unter denen die leben? Da würde ich schon sagen, das kann man so machen. Ich stimme da jetzt mal zu. So, und das Land soll sich dafür einsetzen, dass am Stuttgarter Flughafen keine innerdeutschen Flüge mehr angeboten werden. Gilt natürlich auch für den noch zu bauenden internationalen Verkehrsflughafen Baden-Baden.
Also ich glaube, man sollte da sogar schon ein bisschen weitergehen und sich dafür einsetzen, gewisse Distanzen festzulegen und nicht sozusagen innerdeutsch, weil das ist ziemlich
undifferenziert. Aber das ist auch schwierig, weil ich sage mal so, die Distanz von hier, weil, also jetzt, ich rede jetzt mal von NRW, ne, die Distanz von hier nach Berlin sind ungefähr so 400 Kilometer oder 500. Da kann ich sozusagen sagen, okay, da streiche ich jetzt Flüge und fahre mit dem Zug, dauert bloß 4 Stunden. Kann man easy machen. Die gleiche Distanz ist es nach Dresden. Es dauert halt nur mit dem Zug leider 8 Stunden. Oder, ja, 7. Die Distanz ist die gleiche, aber die Fahrtdauer mit dem Alternativverkehrsmittel Zug ist extrem viel größer. Oder Prag, sage ich jetzt mal, ist auch nicht jetzt, ist 100, 200 Kilometer weiter weg als Berlin bloß. Aber dauert halt mit dem Zug doppelt so lange fast.
Ich finde, in der europäischen Im europäischen Kontext ist die Versteifung auf innerdeutsche oder nationale Flüge fehl. Weil du hast in Europa Flüge wie, also KLM fliegt Brüssel-Amsterdam und der Flug macht keinen Sinn, aber der wird aus alten Verbundheitsgründen geflogen. Dann hast du... Ich weiß nicht, ob Berlin-Prag noch geflogen wird, aber das ist auch international, das geht auch sehr schnell. Und dann hast du, was weiß ich, Stuttgart-Berlin. Es macht halt, ich mache das nicht, aber ich kann verstehen, wenn Leute die Strecke
ab fliegen. Ab 16 Euro kann man fliegen, Berlin-Prag.
Ja, und insofern denke ich, dass es auf der europäischen Ebene eher Sinn macht, eine Kilometerzahl festzulegen. Ja. Anstatt national zu denken, weil Mobilität in Europa ist nicht national. Ne, wenn ich jetzt nach den Regelungen, es würde keinen Sinn machen zu sagen, okay, du darfst nicht mehr von Stuttgart nach Berlin fliegen, aber du darfst von Stuttgart nach Zürich fliegen.
Punkt klar, aber ich sage jetzt einfach mal so, wenn man erstmal schon mal in Stuttgart anfängt und erstmal mit den innerdeutschen Flügen anfängt, dann bin ich auf jeden Fall schon mal dabei, die zu verbieten, weil es kann mir keiner erklären, dass man nicht auch von Stuttgart mit einem Zug nach Hamburg fahren kann. Okay.
Da muss man tatsächlich nicht mal umsteigen.
Nee. Was poppt bei euch raus? Wie viel Prozent Zustimmung habt ihr bei den Grünen und der SPD? Das sind jetzt erstmal nur die Parteien, die wir jetzt hier natürlich auch vertreten haben in diesem Podcast. Möchte wer sein Ergebnis teilen? Macha, bist du bei den Grünen gelandet?
Oh, warte, ich bin gerade bei der Auswahl von Parteien. Mhm.
Daniel, hast du es eigentlich auch gleichzeitig mitgemacht, oder?
Ja, ich bin inzwischen durch und wenig überraschend ist ja auch schon beim ersten Mal bei mir so rausgekommen, die höchste Übereinstimmung mit der Linken tatsächlich, 77%. Aber ich erklär mir das so, dass diese Fragen halt einfach zu krass formuliert sind, weil man kann einfach nur mit Ja und Nein und nichts dazwischen antworten. Und ich glaube,
also ich habe sogar
das, was entscheidend ist.
Ich habe sogar 82% bei der Linkspartei. Mhm. Also noch ein bisschen mehr. Ich habe auch überraschenderweise 86% bei Die Partei. Wobei ich halt
einfach... Die habe ich nicht angeguckt.
Nee, ich habe das jetzt auch einfach nur so als Spaß reingenommen. Passt ja auch bei Die Partei, so als Spaß, ne? Aber ich nehme diese Partei also jetzt schon seit längerem auch nicht mehr ernst.
Also ich habe tatsächlich vorne die SPD mit 82%.
Ah, okay, dann müssen wir Parteien tauschen, weil ich habe die Grünen vor der SPD.
Und ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, je nachdem, wie idealistisch man das nimmt.
Ja, natürlich, ist klar. Und es kommt auch darauf an, ob die Parteien halt, ne, ich sag jetzt mal so, die hast du ja vorhin bei der ÖPNV-Entgeltfrage gehabt. Man kann natürlich sagen, ich habe jetzt die Idealvorstellung, ich verstehe die Frage so, dass ich frage, okay, hast du die Idealvorstellung, dass der ÖPNV kostenlos sein will? Dann sage ich ja. Wenn ich mir jetzt aber die Frage so verstehe, dass das in den nächsten 5 Jahren mit meiner Regierungsbeteiligung quasi sofort umgesetzt werden soll, dann sage ich nein, weil das werden wir in den nächsten 5 Jahren nicht schaffen. Also das ist auch eine Frage, wie die Parteien die Fragen auslegen. Ne?
Ja.
Ja. Okay, kurzer Check. Wer hat das geringste AfD-Ergebnis? Ich bin bei 28,9%.
27,6.
Ah, schade.
34,2.
Oh, oh, oh. Der Österreicher ist immer gefährlicher. Okay.
Ja, das ist ganz gefährlich.
Es tut mir so leid bei allen unseren österreichischen Zuhörern und Zuhörern und vor allen Dingen bei Daniel selbst, dass ich so viele Klischees immer einbaue, aber ich meine das bitte, bitte, bitte nicht ernst. Tut mir so leid. Aber ich scherze auch über deutsche Bundesländer und über Deutsche generell. Über uns Kartoffeln kann man eh besser lachen. Gut. Irgendwelche Worte noch? Sonst machen wir an der Stelle den Schlussstrich. Gab, glaube ich, einige interessante Diskussionen. Ist ein gutes Format. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt nicht mehr zu Rheinland-Pfalz gekommen sind. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt auch genug geredet und gibt ja Fragen oder gab viele Fragen, hat man auch in den Wahlduellen gemerkt und in der generellen Wahlkampfstimmung, die in beiden Ländern relevant sind. Also, ja. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Mitmachen bei Daniel und bei Morin und wünsche euch ein schönes Wahlwochenende. Wählt, wenn ihr in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder in Hessen, da sind Kommunalwahlen, wohnt. Dann macht also am Sonntag definitiv euer Kreuz. Macht es möglichst nicht bei den Blau-Braunen und auch nicht bei den Schwarzen. Die sind eh alle korrupt. Also die Schwarzen jetzt, die Blau-Braunen auch. Aber die sind sowieso noch viel schlimmer. Und ansonsten macht es da, wo es sich richtig anfühlt. Ich wünsche eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal bei der Selbsthilfegruppe Politik. Tschüss!
Ciao! Tschö. Und wählen gehen, wenn ihr könnt. Wählen ist wichtig.